Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Gute Zahlen und ein Strategiewechsel. Der Bundesrat will sein umstrittenes Sparprogramm auf Eis legen. Das italienische Immunitätsgesetz widerspricht teilweise der Verfassung. Mit welchen Folgen für Regierungschef Silvio Berlusconi? In Brasilien verlieren immer mehr Menschen ihr Leben wegen des Hochwassers und in Australien künden sich neue dunkle Wolken an. Und schließlich, was ein Gewehr mit Heiraten zu tun hat und was man sonst noch wissen muss vor der Abstimmung zur Waffeninitiative. Später hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fazer, zuerst jetzt aber Ursula Vogler, sie hat die Nachrichten des Tages.
Der Bundeshaushalt 2010 wird deutlich besser abschließen als erwartet. Das gab Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf bekannt. Der Überschuss dürfte nach neuester Berechnung rund 3 Milliarden Franken betragen. Der Bundesrat will deshalb im kommenden Jahr darauf verzichten, das Konsolidierungsprogramm komplett umzusetzen. Mit diesem hätten in den nächsten 2 Jahren rund 1,8 Milliarden Franken eingespart werden sollen. Über die Probleme zwischen Italien und der Schweiz im Steuerbereich soll endlich verhandelt werden. Darin sind sich Italiens Außenminister Franco Frattini und seine Schweizer Kollegin Micheline Calmire einig. Die Schweiz habe Mühe zu verstehen, wieso Italien die Verhandlungen über ein Doppelbesteuerungsabkommen blockiere und im Handel mit der Schweiz diskriminierende Maßnahmen ergriffen habe. Das sagte Calmire bei dem Treffen mit Frattini in Bern. In Italien hat das Verfassungsgericht das Immunitätsgesetz teilweise aufgehoben. Der Erlass gab Regierungschef Berlusconi weitgehenden Schutz vor Strafverfolgung. Unter anderem ist für die Verfassungsrichter nicht zulässig, dass Regierungsmitglieder Prozessen fernbleiben können. Wegen des umstrittenen Gesetzes waren Strafverfahren gegen Berlusconi eingefroren worden. Eines zum Beispiel wegen möglicher Steuerhinterziehung, ein anderes wegen des Vorwurfs der Bestechung. Diese dürften nun wieder aufgenommen werden. Laut Experten drohen den Verfahren allerdings die Verjährung. Das Außendepartement in Bern rät von nicht unbedingt erforderlichen Reisen nach Tunesien ab. Hintergrund sind die sozialen Unruhen, bei denen bisher mehr als 20 Menschen getötet worden sind. Bei einer Kundgebung ist eine schweizerisch-tunesische Doppelbürgerin ums Leben gekommen. Die Pflegefachfrau habe die Demonstration beobachtet und sei von einer Kugel getroffen worden, berichtete die Organisation Right for All. Das schweizerische Außendepartement hat den Tod der Frau bestätigt. In Brasilien ist die Zahl der Opfer der Überschwemmungen und Erdrutsche auf über 330 gestiegen. Allein in der Bergregion in der Nähe der Millionenstadt Rio de Janeiro gab es 300 Tote. In der Region Serrana, nördlich von Rio, fiel innerhalb von 24 Stunden so viel Regen wie sonst in einem Monat. Viele Opfer wurden im Schlaf von den Wasser- und Schlammmassen überrascht. Tag für Tag wird das Ausmaß der Unwetterkatastrophe in Australien schlimmer. Queensland stehe vor gewaltigen Herausforderungen, sagte Anna Bly, die Chefin der regionalen Regierung. In der Millionenstadt Brisbane stieg das Wasser etwas weniger hoch als befürchtet. Über 30.000 Gebäude wurden ganz oder teilweise überflutet. Insgesamt starben bei den Überschwemmungen in Australien bisher mindestens 25 Menschen. Mehr als 60 Personen werden vermisst. Ökonomen rechnen mit Schäden von umgerechnet bis zu 20 Milliarden Franken. Und auch Sri Lanka ist von Überschwemmungen und Erdrutschen betroffen. Mehr als 1 Million Menschen sind obdachlos geworden. Im Osten und im Zentrum des Landes seien wegen der Monsunregen mindestens 23 Menschen gestorben, teilt der Katastrophenschutz in Colombo mit. Um den Opfern der Überschwemmungen zu helfen, seien Notlager gebaut worden. Der gestürzte libanesische Ministerpräsident Saad Hariri soll so lange weiter regieren, bis seine neue Regierung steht. Das erklärte Libanons Staatspräsident Michel Suleiman. Gestern hatten 11 Hisbollah-Mitglieder mit ihrem Rückzug ihren Gegner Saad Hariri zu Fall gebracht. Hintergrund für den Rückzug der Minister war die Weigerung Hariris, sich vom UNO-Tribunal zu distanzieren. Dieser soll den Mord an seinem Vater Rafik Hariri im Jahr 2005 aufklären. Der Leitzins im Euroraum bleibt, wie erwartet, auf dem Rekordtief von 1%. Das hat die Europäische Zentralbank bei ihrer ersten Sitzung des Jahres in Frankfurt entschieden. Der wichtigste Zins zur Versorgung der Banken im Euroraum mit Zentralbankgeld verharrt seit Mai 2009 auf diesem Niveau. Nach Portugal haben sich auch Spanien und Italien neues Geld auf dem Kapitalmarkt beschafft. Allerdings müssen die beiden Länder höhere Zinsen zahlen, als dies noch im November der Fall gewesen wäre. Der spanische Staat erzielte mit seinem Angebot von Staatsanleihen Einnahmen von knapp 3 Milliarden Euro bei einer Zinsbelastung von knapp 4,6%. Italien erzielte mit seinen Anleihen Einnahmen von rund 6 Milliarden Euro. Auch hier stieg die Zinsbelastung auf 3,67%. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.562 Punkten, minus 0,8%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.737 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.2861 Franken gehandelt, der Dollar zu 96,29 Rappen. Das Wetter. Im Norden lässt der Regen im Laufe des Nachmittags allmählich nach. Die Schneefallgrenze liegt bei 1600 bis 1800 Metern. Im Westen und im Wallis gibt es Aufhellungen bei 10 bis 14 Grad. Im Süden ist es morgen nach Auflösung einiger Nebelfelder sonnig bei höchstens 13 Grad. Am Wochenende ist es häufig sonnig. Am Samstagmorgen ist es im Norden dicht bewölkt, lokal fällt schwacher Regen. Am Sonntagmorgen liegen Nebelfelder über dem Mittelland. Die Temperatur erreicht im Norden 7 Grad, im Süden 10 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Und mit diesen Themen geht es hier weiter. Sparen verschoben, eine Überraschung aus dem Bundesrat. Der Schutzschild kriegt Löcher, Berlusconis Immunitätsgesetz verstößt gegen die italienische Verfassung. Dann Schäden, Schlamm und Sorgen.
It's a terrible thing to happen to anybody in any country.
Eine schreckliche Sache für jeden Menschen in jedem Land. Überschwemmungen nicht nur in Australien, zurzeit auch in Brasilien. Weiter, Wechselkurs umgangen, findige Betriebe suchen nach Auswegen. Ein Tötungsdelikt ist ein Tötungsdelikt eben nicht, meint eine Latina in Arizona. Dann, wir sind die Ur-Ur-Urenkel der Pfahlbauer, das zeigt sich in Zürich. Und wir sind aber auch die Söhne und Töchter Wilhelm Tells. Wieso wir zu Waffennarren wurden und was es zur Waffeninitiative zu wissen gilt, der Schwerpunkt ein Monat vor der Abstimmung. Echo der Zeit, diese Sendung gibt es auch für unterwegs, als Podcast auch im Abonnement unter drs.ch. Das eidgenössische Parlament hat ein umstrittenes Sparprogramm auf dem Tisch, das Konsolidierungsprogramm. Dies sei nötig, hieß es aus dem Bundesrat stets. Jetzt kommt eine überraschende Frohbotschaft von eben dort. Das Programm mit seinen geplanten Sparmaßnahmen von 1,8 Milliarden Franken ist so nicht mehr nötig. Der Bundesrat möchte Teile davon vorderhand auf Eis legen. Dem Bundeshalt geht es schlicht glänzend. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Der frühere Finanzminister Hans-Rudolf Merz hatte kurz vor seinem Rücktritt eine Rechnung fürs Jahr 2010 präsentiert, die alle Erwartungen in den Schatten stellte. So rosig war sie. Heute nun präsentierten sich die Zahlen fürs 2010 noch besser, verkündet die neue Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf.
Wir stellen heute einfach fest, wir haben gegenüber dem Budget in der Rechnung 2010 ein Plus von 5 Milliarden, das heißt ein effektives Plus von ungefähr 3 Milliarden, weil wir ja mit einem Minus von 2 Milliarden budgetiert haben.
Dieses außerordentliche Plus stelle ein Entlastungsprogramm wie das Konsolidierungsprogramm nun in Frage.
Dann haben wir uns oder sehen wir uns jetzt mit der Frage konfrontiert, ist diese Aufgaben, dieser Teil Aufgabenüberprüfung des Konsolidierungsprogramms noch notwendig oder nicht?
Der Bundesrat auf jeden Fall sei gestern zum Schluss gekommen, eine komplette Umsetzung des Sparprogramms brauche es nun nicht. Allerdings nicht alles des Programms, das fürs Jahr 2012 Einsparungen von 1,8 Milliarden Franken vorgesehen hatte, soll nun aufgegeben werden.
die Aufgabenüberprüfung, das sind 50 Maßnahmen, Aufgaben mit einem Volumen von etwa 280 Millionen Franken. Das ist das, was heute zur Diskussion steht, worüber die Ständerätliche Kommission beraten hat.
Die Ständerätliche Finanzkommission ist denn auch hoch erfreut, dass wesentliche Teile des Konsolidierungsprogramms nun nicht mehr vonnöten seien. Kommissionspräsident Pankratz Freitag von der FDP.
Wenn man das vergleicht mit der Situation im Ausland, dann ist das aus meiner Sicht absolut spektakulär.
Deshalb will sie in der kommenden Session gar nicht darauf eintreten. Erfreut zeigt sich in einer ersten Reaktion auch die SP. Sie hatte immer befürchtet, dass wichtige Bereiche in Klima, Bildung und Forschungsfragen dem Sparprogramm zum Opfer fallen würden.
Elisabeth Pestalozzi. Silvio Berlusconi kann niemand und nichts etwas anhaben. Das ist der Eindruck, den man in den letzten Jahren und Monaten gewann. Er zieht den Kopf immer wieder aus der Schlinge. Das hat auch damit zu tun, dass juristische Verfahren gegen ihn an seiner Immunität abprallen. Sie werden sistiert. Doch nun entscheidet das italienische Verfassungsgericht, dass Berlusconis Immunitätsgesetz der Verfassung widerspricht. Ich bin jetzt verbunden mit Massimo Augustinis in Rom. Massimo Augustinis, bedeutet das jetzt, dass Silvio Berlusconi sich nun tatsächlich vor dem Richter verantworten muss?
Er muss zumindest vor die Richter erscheinen. Ob es dann je zu einer Verurteilung kommt, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber Berlusconi kann den Prozess nicht mehr fernbleiben mit Hinweis auf seine volle Agenda. Er kann nicht mehr sagen, ich muss morgen eine Autobahn eröffnen, liebe Richter, deshalb kann ich nicht vor Gericht erscheinen. Bitte storniert den Prozess. Das geht nicht mehr. Diese Generalamnestie wurde heute aufgehoben.
Konkret, die eingefrorenen Strafprozesse gegen Berlusconi, werden die jetzt reaktiviert?
Ja, es gibt drei Prozesse, die sind quasi im Kühlschrank, wie das hier in Italien genannt wird. Die drei kommen jetzt wieder, die werden wieder aufgetaut. Beim einen Prozess geht es um die Korrumpierung seines Ex-Anwaltes Mills und die Anleitung von diesem zu Falschaussagen. In zwei anderen Prozessen geht es um Bilanzfälschung, Steuerhinterziehung und die Schaffung schwarzer Kassen. Aber wie gesagt, ob es zu einem Urteilsspruch jemals kommt, ist sehr offen. Laut Experten stehen all diese Prozesse kurz vor der Verjährung und das italienische Rechtssystem erlaubt es, man muss sagen leider, sehr viele Manöver für die Anwälte, um solche Prozesse in letzter Minute doch noch abzubiegen.
Und was hat das Urteil für Folgen fürs Fortbestehen der wackeligen Regierung in Rom?
Die Regierung, die bleibt wackelig, Berlusconis Sitz wackelt weiter, aber ich sehe derzeit keine unmittelbaren negativen Folgen für ihn. Berlusconi muss zwar vor die Richter gehen, aber es droht ihm ja keine Verurteilung, weil, wie gesagt, die Verjährung droht, ergo dürfte da sich der Schaden in Grenzen halten. Etwas anders sieht es aus, wenn Berlusconis Regierung noch lange an der Macht bleiben sollte. Das ist derzeit nicht abzusehen, ob das so kommen wird oder nicht. Dann wird Berlusconi vermutlich einen neuen Schutzschild gegen die Prozesse für sich verlangen, vor allem falls neue aufkommen sollten. Und in diesem Fall müsste er Gianfranco Fini, seinen Parteifeind, muss man heute sagen, und den Zentrumsdemokraten Casini um Unterstützung beten. Da zerfleddert dann seine Regierung weiter und wie es dann ausgeht oder weitergehen wird, ist sehr nicht absehbar zurzeit.
So oder so, dieses Urteil kommt Berlusconi nicht entgegen. Was ist denn das für ein Gericht, das gegen ihn entscheidet? Das ist ja doch eher ungewohnt.
Nun, es ist das Verfassungsgericht und italienische Gerichte und Richter genießen die größte Unabhängigkeit eigentlich in ganz Europa. Also die Politik kann direkt nicht eingreifen. Das Verfassungsgericht besteht aus 15 Leuten, die werden jeweils dann neu gewählt, respektive wenn einer zurücktritt, tut die jeweilige Regierung ihre Leute dort platzieren. Die Zusammensetzung des jetzigen Gerichts ist tatsächlich nicht so, dass Berlusconi-Anhänger dominieren, aber es hat eigentlich einen guten Ruf, einen unabhängigen Ruf, sodass an diesem Urteil von heute nichts zu kritteln ist.
Das waren Informationen von Massimo Augustinis direkt aus Rom.
In Brasilien haben riesige Überschwemmungen und Erdrutsche über 300 Opfer gefordert. Viele der Menschen in der Bergregion nahe von Rio de Janeiro wurden im Schlaf von den Wasser- und Schlammmassen überrascht. Im Gebiet von Serrano fiel innerhalb eines Tages so viel Regen wie sonst in einem ganzen Monat. Der Bericht von ARD-Korrespondent Julio Segador.
Die Region etwa 100 Kilometer nördlich von Rio de Janeiro gleicht einer Trümmerlandschaft. Autos, Hütten und Häuser stecken in den Schlammmassen fest. Die Bewohner in der Gegend erklärten, es seien die heftigsten Regenfälle seit Menschengedenken gewesen. Viele sind schockiert von den dramatischen Szenen, die sich danach abspielten. Menschen wurden von den Wasser- und Schlammmassen mitgerissen. Diejenigen, die sich in Sicherheit bringen konnten, mussten oft hilflos mit ansehen, wie ihre Familienmitglieder und Bekannten in der braunen Brühe verschwanden. Die Behörden gehen inzwischen davon aus, dass es mehr als 300 Opfer gibt, die meisten in der Stadt Teresópolis. Wunderschön in einer Bergregion gelegen, wurden die engen Schluchten dort vielen Opfern zum Verhängnis. Die nur notdürftig befestigten Hütten an den Hängen wurden durch das viele Wasser und den Schlamm mitgerissen. Aus den Fluten in den engen Tälern gab es kein Entrinnen. Noch heute will sich Brasiliens Staatspräsidentin Dilma Rousseff ein Bild von der Katastrophe machen. Ihre Regierung hat als Soforthilfe umgerechnet rund 400 Millionen Euro für die Betroffenen bereitgestellt.
Das ist der Blick nach Brasilien. In der australischen Stadt Brisbane hat sich die Lage derweil etwas entspannt. Der Brisbane-Fluss stieg in der Nacht weniger als befürchtet. Trotzdem geben die Behörden noch keine Entwarnung, denn im Norden des Bundesstaates Queensland braut sich ein Wirbelsturm zusammen, der neue Regenfälle bringen könnte. Oswald Tallin ist in Brisbane unterwegs.
Es ist fast wie zu Hause, hier in der Kinderkrippe im Auffangszentrum in einer riesigen Halle. Mitten in der Stadt Brisbane versuchen Hilfskräfte, so etwas wie Normalität anzubieten. Kinder spielen Xylophon, andere Monopoly.
They all seem to be very happy. Children are very, very resilient.
Sie scheinen alle glücklich zu sein, sagt Vanessa Fowler von der Organisation Save the Children. Kinder seien sehr belastbar. 700 Menschen leben in dieser Halle, viele schon seit Tagen. Sie schlafen auf gespendeten Feldbetten, sie essen gespendete Spaghetti, sie trinken gespendeten Tee und sie tragen gespendete Kleider. Sie sind auf der Flucht vor dem Wasser, das ihre Häuser, ihr Hab und Gut verschlingen will und vielleicht verschlungen hat. Die meisten hier wissen nicht, ob sie noch ein Zuhause haben. Mindestens 12.000 Häuser sind in den letzten zwei Tagen überflutet worden, 60 Stadtteile sind betroffen, Tausende von Menschen. Die Flut, sie ist die größte Katastrophe, die Queensland je heimgesucht hat. Doch diese Menschen hier, sie haben eigentlich noch Glück gehabt. 130 Kilometer westlich im Lockyer-Tal wurde ein ganzes Dorf von einer Flutwelle vernichtet. Über ein Dutzend Menschen sind tot, viele mehr werden noch vermisst. Augenschein in einem Vorort von Brisbane. Wasser steht metertief in einer Senke, in ihm treiben Plastiktüten, Mülltonnen. Die Behörden warnen jeden davor, ins Wasser zu gehen. Öl und Gifte sind hineingeflossen, ausgelaufen aus kaputten Tankanlagen und Behältern in überspülten Garagen. Einige Rückkehrer kommen und schauen sich den Schaden an, jedenfalls die, deren Straße nicht mehr einem See gleicht. Luke Mangelson musste gar nie gehen. Das Wasser schaffte es nie zu seinem Haus. Doch lange hat er genau das befürchtet. So habe er all seine Sachen ins oberste Stockwerk geschleppt und genügend Verpflegung für sich und für seine Freundin besorgt.
We brought the fishing rods up so that if we got bored we could fish off the balcony.
Sie hätten sogar ihre Angelruten auf dem Balkon genommen. Für den Fall, dass ihnen langweilig geworden wäre, hätten sie im Überschwemmungswasser auf der Straße fischen können. Er überrascht, dieser Humor und diese Nonchalance, die einem hier in dieser Stadt überall entgegenschlagen. Normalität, wo doch eigentlich Chaos und Verzweiflung herrschen sollten. Es ist wohl ein Charakterzug vieler Australierinnen und Australier, die wahren Gefühle mit Humor zu überdecken. Es ist aber auch ein Selbstschutz. Man muss nicht tief graben, um auf den Schmerz zu stoßen. Zurück im Evakuierungszentrum. Bob Forrest sitzt alleine in einer Ecke, ein anderer alter Mann eben. Er macht ein Puzzle, ein Bild vom Matterhorn. Seit zwei Tagen ist er dran, seine Gedanken sind aber nicht bei der Sache. Immer wieder sieht er am Fernsehen die Bilder der Zerstörung.
It's a terrible thing to happen to anybody in any country. And to see the death and destruction, it's It's just unbearable.
Es sei eine schreckliche Sache, die niemandem und keinem Land passieren dürfte, sagt er. Den Tod und die Zerstörung zu sehen, das sei einfach unerträglich. Weiterreden, das will er nicht, das kann er nicht. Seine Augen füllen sich mit Tränen.
Der Franken hat sich gegenüber dem Euro in nur einem Jahr um 17% aufgewertet. Das bringt vor allem die kleinen und mittleren Betriebe in Bedrängnis, die auf die europäischen Exportmärkte ausgerichtet sind. Sie produzieren in der Schweiz, müssen die Löhne in Franken auszahlen, müssen ihre Produkte im Euroraum aber billiger verkaufen. Das drückt die Margen. Viele Unternehmen suchen nun nach Auswegen, um den Schaden der Euroschwäche zu reduzieren. Arndt Peters.
Eine große Produktionshalle in der Zentralschweiz. Wenige Mitarbeiter sind zu sehen, dafür sind viele Maschinen emsig am Werkeln. Rund 1 Million Zahnbürsten produziert das Familienunternehmen Trisa hier pro Tag. 99% davon gehen in den Export. Die im Dreischichtbetrieb rund um die Uhr pressenden und stanzenden Maschinen vermitteln den Eindruck, dass die Geschäfte ziemlich rund laufen. Doch Trisa hat, wie viele andere Schweizer Exporteure auch, ein wachsendes Problem, wie Finanzchef Pascal Lütolf sagt. Den zu starken Franken im Verhältnis zu Euro und Dollar.
Wir haben in den letzten 2 bis 3 Jahren etwa 20-25% in Bezug auf diese Währungsräume an Wettbewerbsfähigkeit verloren.
Und das trotz heftiger Gegenwehr.
Wir probieren eigentlich alle Euros, die wir im Euroraum verdienen, wieder im Euroraum auszugeben oder in Euros auszugeben. Das heißt, wir probieren möglichst Lieferanten mit Euros zu bezahlen. Einerseits natürlich Euro-Lieferanten zu bevorzugen, aber auch Schweizer Lieferanten in Euros zu bezahlen.
Das heißt nichts anderes, als dass viele Schweizer Exporteure den Euro quasi als Zweitwährung neben dem Franken einführen. In der Hoffnung, das eigene Wechselkursrisiko abzuwälzen. Brandneu ist das Phänomen allerdings nicht. Schon 2002, also kurz nach der Euro-Einführung, haben 18% der Schweizer Unternehmen in einer Umfrage des Industrieverbandes Swissmem angegeben, sie würden das Währungsrisiko an inländische Zulieferer weitergeben, indem sie diese in Euro bezahlten. Auch der Bürstenhersteller Trisa hat schon damals 10% des Inlandeinkaufs in Euro abgewickelt. Warum auch nicht, sagt der Zürcher Ökonom Martin Jansen.
Wir sind eine freie Marktwirtschaft. Lassen Sie die Unternehmer machen, was sie wollen. Wenn die glauben, dass sie besser funktionieren können, dann finde ich das sehr gut. Aber es wäre für die Schweiz als Staat ein ganz, ganz schlechter Entscheid.
Dass der Euro in absehbarer Zeit den Franken verdrängen könnte, sei aber nicht zu befürchten. Die Schweiz wäre auch dumm, würde sie dies zulassen, meint Jansen. Denn
die Schweiz möchte eine eigene Wirtschaftspolitik fahren können. Und wir wollen eine eigene Zentralbank haben. Und wenn der Euro aktiv befördert von der Schweizerischen Nationalbank den Schweizer Franken verdrängen würde, dann würden wir uns all dieser Instrumente berauben, die uns Unabhängigkeit geben.
Fazit, was für die Schweiz als Ganzes ein schlechter Entscheid wäre, könnte für die Unternehmen gut sein. Die Schweizer Unternehmen machen denn auch zunehmend Gebrauch von der inoffiziellen Zweitwährung Euro. Auch wenn es keine neue Umfrage gibt, wie viele es aktuell sind, beim Industrieverband Swissmem geht man davon aus, dass jedes Schweizer Exportunternehmen inzwischen versucht, sein Währungsrisiko zu mindern, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Druck ist groß, denn Konkurrenten in der EU könnten ihre Produkte wegen des schwachen Euro um 15-20% billiger anbieten. Nur die stärksten Schweizer Exporteure könnten das über Preisaufschläge wettmachen, heißt es bei Swissmem. Allen anderen fresse es die Marge weg, einige müssten sogar drauflegen. Auch Trisa-Finanzchef Lütolf sagt zum Versuch, das Währungsrisiko weiterzureichen.
Das ist für uns die effektivste Maßnahme, aber selbstverständlich reicht diese Maßnahme nicht aus, um unsere Währungsdefizite auszugleichen.
Auch darum ist Lütolf froh, dass die Politik den starken Franken morgen zum Thema macht. Auch wenn die Erwartungen nicht allzu hoch sind, es ginge vor allem darum, nach außen zu signalisieren, dass es so nicht weitergehen könne mit dem starken Schweizer Franken.
Wirtschaftsredaktorin Maren Peters.
Je mehr für die Zeit geht es weiter mit zwei Geschichtslektionen. Pfahlbauer in Zürich und Schweizer und ihre Waffen. Zuerst aber in die USA.
It's important for us to pause for a moment and make sure that we're talking with each other in a way that heals.
Es gehe jetzt darum, innezuhalten und einen heilenden Umgang miteinander zu finden, sagte US-Präsident Obama gestern in einer eindrücklichen Rede an der Trauerfeier für die Opfer des Anschlags in Tucson, Arizona. Zeit zum Nachdenken also. Die Publizistin Daisy Hernandez aus Kalifornien, die sich mit Geschlechter- und Rassethemen befasst, wagte etwas ungewöhnliche Gedanken am US-Radiosender NPR. Max Ackermann hat ihr zugehört.
Entsetzt über die Tat von Tucson waren wohl alle. Nicht alle aber konnten gleich zu Beginn an die Opfer denken.
I held my breath. Finally I saw it. Jared Loughner. Not a Ramirez, Gonzalez or Garcia.
Ihre erste atemlose Frage habe dem Namen des Täters gegolten, bekannte Daisy Hernandez. Denn was wäre gewesen, hieße der Täter nicht Jared Lee Loughner, sondern Ramirez, Gonzalez oder Garcia? Was, wenn der Mörder nicht ein Gringo, sondern ein Latino gewesen wäre und dies in einem Grenzstaat, der in einem aufgeheizten Klima wie kein anderer Bundesstaat mit illegaler Immigration zu kämpfen hat?
Had the shooter been Latino? Media pundits, they'd be demanding an even more stringent anti-immigrant policy. The new members of the House would be stepping over each other to propose new legislation for more guns on the border, more mothers to be deported. Obama would be attending funerals and telling the nation that he was going to increase security just about everywhere.
Dann hätten die Medien schärfere Anti-Migrationsgesetze gefordert, die neuen Mitglieder des Repräsentantenhauses sich mit Forderungen nach mehr Deportationen und Waffen an der Grenze überschlagen, und Präsident Obama hätte an der Trauerfeier versprochen, die Sicherheit für Amerikaner überall zu verbessern, so Daisy Hernandez gegenüber NPR. Eine andere Hautfarbe oder Herkunft des Täters und die Diskussion wäre komplett anders verlaufen. Obwohl die Tat genau die gleiche gewesen wäre.
Ende März tauchten bei den Bauarbeiten für das Zürcher Opernhaus-Parking Relikte der Pfahlbauer auf. Darauf wurden die Arbeiten gestoppt und Dutzende Ausgräber übernahmen die Baustelle für eine archäologische Notgrabung. Die Erwartungen waren hoch, denn die Funde erstreckten sich über die außergewöhnlich große Fläche von 2600 Quadratmetern. Bald gab es auch spektakuläre Entdeckungen, zum Beispiel eine 5000 Jahre alte Holztür, die selbst beim US-Sender CNN Thema war. Nach 9 Monaten sind die Grabungsarbeiten jetzt beendet und die Archäologen ziehen Bilanz. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler war dabei.
An einzelnen Stellen legen die Ausgräber noch Hand an, tragen die prägnanten dunklen Schichten ab, in denen die Reste von 5 Pfahlbaudörfern schlummern. Das älteste ist fast 6000 Jahre alt, das jüngste etwa 4500.
Wir haben unten eben diese hellen Seesedimente, oben drüber diese torfartige Kulturschicht, wo all die organisch erhaltenen Reste des damaligen Alltagslebens drin enthalten sind. Was da noch hochsteht, das sind die steinzeitlichen Hauspfähle.
Nils Bleicher ist wissenschaftlicher Leiter der Ausgrabung, die nun zu Ende geht und 20.000 Fundstücke zutage förderte. Von Knochenresten über Steinbeile bis zu Schmuck. Dazu die gleiche Menge an Pfählen. Angesichts all dieser Funde diagnostiziert André Odermatt, der Vorsteher des Zürcher Hochbaudepartements, das Pfahlbaufieber in seiner Stadt.
Fast jede Woche ist irgendein sensationeller Fund zutage gekommen. Die Begeisterung von unseren Gräberinnen und Gräbern hat die Bevölkerung angesteckt, sie hat auch mich angesteckt. Ich habe vielfach gesagt, das ist meine schönste Baustelle.
Zu den spektakulären Funden gehört eine 5000 Jahre alte Holztür, die ohne einen Nagel zusammengefügt ist. Oder die ungewöhnliche Miniaturausgabe eines Pfeilbogens, wohl ein Spiel- oder Übungsgerät für kleine Kinder. Aber für Grabungsleiter Bleicher stehen nicht die Einzelfunde im Zentrum, sondern das große Ganze. Und dieses große Ganze wird erst die akribische Analyse aller Funde liefern, die bis 2017 dauern soll. Weil die Grabung mit 2600 Quadratmetern ungewöhnlich groß ist, erhofft sich Nils Bleicher am Ende ein einmalig detailliertes Bild vom Leben in Urzürich.
Das Ziel unserer Forschung ist, dass man den Leuten in jedem einzelnen Haushalt auf die Finger schaut. Denn von ein, zwei anderen Grabungen weiß man, dass sich das wirtschaftliche Verhalten von einzelnen steinzeitlichen Haushalten unterscheidet.
Schon damals könnte es Spezialisten gegeben haben. Einige waren vielleicht Schweinezüchter, andere bevorzugten Rinder oder bearbeiteten Feuerstein. Solch detaillierte Einblicke werden nur möglich, weil die Archäologen jeden einzelnen der 20.000 Fälle genau kartiert haben und alle Funde darum herum ebenfalls. Dazu gehören auch Dinge wie Abfall oder sogar die Eier von prähistorischen Darmparasiten. Dieses komplexe Puzzle wird in den nächsten 6 Jahren zum umfassenden Dorfporträt gefügt. Interessant in diesem Puzzle ist zum Beispiel ein Feuerstein aus Italien, der in einem Haus gefunden wurde, aber nicht in den Häusern seiner Nachbarschaft.
Von den wenigen anderen Grabungen, wo man auf sowas geachtet hat, weiß man, dass es in manchen Haushalten zum Beispiel Fernkontakte gab, die es in anderen Haushalten nicht gab. Dass manche Haushalte ein völlig anderes Getreide angebaut haben, das sich erst in der Zeit danach dann großer Beliebtheit erfreut. Also dass es konservative und progressive Leute innerhalb eines Dorfes gab.
Die Opernhausgrabung soll helfen, eine relativ neue These der Forscher zu festigen, dass nämlich das Leben in den prähistorischen Dörfern Urhelvetiens schon recht komplex organisiert war. Es seien solche einordnenden Erkenntnisse, die die Ausgabe von 12 Millionen Franken für das ganze Opernhausprojekt rechtfertigten, sagt Nils Bleicher.
Ansonsten wird die Vergangenheit zu einer völlig wehrlosen Projektionsfläche für Leute, die eigentlich alles in die Vergangenheit hineinprojizieren können und damit auch alles rechtfertigen können. Und es muss jemanden geben, der da korrektiv einschreiten kann, sagen kann, nein, nein, wir haben wissenschaftliche Daten, die sagen, das war so nicht.
Als zum Beispiel um 1850 das Pfahlbauerfieber die Schweiz zum ersten Mal ergriff, da wurden die fernen Vorfahren zum egalitären Völkchen stilisiert, das ein sorgenfreies Leben führte. Dass dem wohl nicht so war, dass in Urhelvetien auch Hunger herrschte und wohl auch schon soziale Ungleichheit, das wissen wir erst durch die Forschung der letzten Jahre.
Jetzt ist es 18.32 Uhr zu unserem Schwerpunkt über die Waffenschutzinitiative, über die die Schweizerinnen und Schweizer in einem Monat abstimmen. Sie verlangt eine Verschärfung des Waffenrechts und vor allem sollen alle Militärwaffen im Zeughaus gelagert werden statt zu Hause. Was spricht für, was gegen die Initiative? Über die Debatte zwischen Befürwortern und Gegnern sprechen wir später. Zuerst schauen wir zurück, denn es geht bei dem Thema auch um eine alte Tradition, deren Wurzeln lange zurückreichen. Und das zeigt uns Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Dass der Schweizer Soldat sein Sturmgewehr zu Hause im Schrank hat, das geht zurück auf das 17. Jahrhundert. Der Kanton Bern sah sich damals bedroht durch die Machtansprüche Ludwigs des 14., des französischen Königs. Um sich wehren zu können, sollte sich die Berner Landbevölkerung Waffen besorgen. Damit dies möglichst bald geschehe, griff die Berner Obrigkeit zu einer trickreichen Maßnahme, wie Militärhistoriker Rudolf Jaun erklärt.
Man ist auf die Idee gekommen, wer heiraten will, der muss sich zuerst ausrüsten mit einem Gewehr und dann muss er mit dem Montierungsschein, also mit dem Ausrüstungsschein zum Pfarrer gehen und dann kann er heiraten.
Bald folgten dem Berner Beispiel auch andere, vor allem größere Kantone, wie zum Beispiel Zürich. Seither hat sich die Eidgenossenschaft stark verändert, aber die Waffe blieb beim Wehrmann zu Hause. Das hing auch mit dem Selbstverständnis zusammen. Denn im Gegensatz zu vielen Monarchien in Europa sollte in der Schweizer Eidgenossenschaft die Macht beim Volk liegen. Und dieses Volk müsse im Notfall die Möglichkeit haben, sich mit Waffengewalt gegen ein despotisches Regime zu wehren. Und dann kam noch ein militärischer Grund dazu. Die Armee im Schweizer Bundesstaat sollte eine Milizarmee sein.
Das hat man dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stark ausgebaut, indem ja dann die persönliche Waffe dem wehrpflichtigen und diensttuenden gratis abgegeben wird. Und andernteils steckt dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch die Idee dahinter, wirklich das ganze Männerpotenzial militärisch zu verwenden und auch schnell mobilisieren zu können.
Sagt Rudolf Jaun, der als Professor an der Universität Zürich und an der Militärakademie der ETH lehrt. Ob während des Zweiten Weltkriegs oder im Kalten Krieg, die Schweiz blieb bei der Milizarmee mit vielen Infanteristen. Während in anderen westlichen Staaten die Wehrpflichtigen in kleineren, professionell geführten stehenden Heeren dienten, wollte sich die Schweiz gegen eine befürchtete Invasion weiterhin mit einem Massenheer verteidigen. Auch deshalb blieb die Schweiz das einzige Land, das seinen Bürgern die Armeewaffe mit nach Hause gab. Die Soldaten sollten sich bereits beim Einrücken verteidigen können. Diese Idee sei während vielen Jahren sehr präsent gewesen, sagt Historiker Jaun.
in der Zeit des Kalten Krieges, wo man eben doch damit rechnete, der Feind könnte innerhalb Tagen und bevor die Milizarmee wirklich mobilisiert hat, bereits dastehen und dass man dann doch den Kampf irgendwie aufnehmen könnte.
Doch nach Ende des Kalten Krieges sei dieses Szenario sehr unwahrscheinlich geworden. In der Zwischenzeit ist die Schweizer Armee auch viel kleiner geworden, eine große Mobilmachung ist gar nicht mehr vorgesehen. Das Sturmgewehr zu Hause im Schrank ist aber noch eine Realität in der Schweiz. Für die einen ein Relikt aus vergangenen Tagen, für andere dagegen nach wie vor ein Zeichen für die Wehrhaftigkeit der Schweiz und ihrer Bürger.
Elmar Plotzer. Die Schweiz, ein Waffenland. Lange stand die Linke allein auf weiter Flur, wenn sie ein schärferes Waffenrecht verlangte oder das Sturmgewehr ins Zeughaus verbannen wollte. In den letzten Jahren aber ist einiges in Bewegung geraten. Den Ausschlag gegeben haben dabei auch die Waffenschutzinitiative und schockierende Bluttaten mit Armeewaffen. Dominik Meyer.
2006. Der eigene Ehemann erschießt mit der Armeepistole die frühere Skirennfahrerin Corinne Rebelle und ihren Bruder. 2007. In Baden tötet ein Amokläufer einen Mann mit seiner Armeewaffe. Der Druck einer verstörten Öffentlichkeit stieg. Noch im Jahr 2007 einigte sich das Parlament auf einen Kompromiss. Das Sturmgewehr bleibt zu Hause, neu aber ohne Munition. Doch dann, noch im selben Jahr, die Bluttat von Zürich Hönk. Auf dem Heimweg von der RS erschießt ein Mann wahllos eine junge Frau. Wieder geriet die Armee unter Druck. Rückblickend sagt Armeesprecher Christoph Brunner.
Dieses Tötungsdelikt hat sicher dazu beigetragen, dass die Armee mehr tut als früher, alles tut, um Missbräuche zu verhindern.
Konkret durchleuchtet die Armee neu die Strafregister aller Rekruten. Wer wegen Gewaltdelikten registriert ist, darf nicht einrücken, erhält nie eine Dienstwaffe. Im letzten Jahr waren das rund 250 junge Männer. Neu müssen ausgemusterte Soldaten auch einen Waffenerwerbschein vorweisen, wenn sie das Sturmgewehr nach Dienstende behalten wollen. Die Mühe sparen sich die meisten. Die Waffe nach dem Militärdienst zu behalten, ist zur Ausnahme geworden. Jahrelang war das anders und so lagert heute in den Haushalten rund 1 Million alte Armeewaffen. Hinzu kommt mindestens eine weitere Million anderer Pistolen, Gewehre und Flinten. Wie viele genau, weiß niemand, denn bis vor kurzem durften Private einander frei und ohne Registrierung Waffen abkaufen oder verkaufen. Mit dem Schengen-Abkommen aber musste die Schweiz beim Waffenrecht EU-Mindeststandards erfüllen. Schengen habe Verschärfungen mehrheitsfähig gemacht, sagt Simon Rusterholz vom Bundesamt für Polizei.
Es ging vielleicht etwas einfacher über den Schengen-Weg und ein bisschen auch weniger auffällig, wenn man sagte, ja, dazu sind wir über Schengen verpflichtet.
Seit 2 Jahren gilt nun, wer eine Waffe bereits besitzt oder kauft, ob privat oder im Waffenladen, muss das den Behörden melden. Die Kantone überprüfen und registrieren die Waffenbesitzer. Je gefährlicher eine Waffe, desto strenger die Anforderungen. Die Freiheit, eine Waffe zu besitzen, ist heute nicht mehr grenzenlos.
Nicht mehr grenzenlos, es hat sich also etwas getan bei der Armee und im Waffenrecht. Inlandredaktor Dominik Meyer ist jetzt bei mir hier im Studio. Dominik Meyer, ist denn die Schweiz dennoch nach wie vor dieses Waffenland, als das sie lange galt?
Ja, das würde ich sagen. In keinem anderen westlichen Land außer Finnland und den USA kommen so viele Waffen auf so wenige Einwohner. Und mit der Armeewaffe zu Hause ist die Schweiz ein Sonderfall. Und auch ist in vielen europäischen Staaten das Waffenrecht immer noch deutlich strenger.
Und dennoch, was konkret haben denn diese Verschärfungen in der Schweiz in den letzten Jahren bewirkt?
Nun, immer weniger ausgemusterte Soldaten, wir haben es gehört, behalten das Sturmgewehr nach dem Dienst. Das hat Folgen. Nun steigt die Zahl der Waffen in den Haushalten nicht mehr einfach weiter an wie früher. Und wichtig für die Sicherheit ist sicher, dass die Soldaten keine Munition mehr nach Hause erhalten. Nur, man darf sich nichts vormachen, in der Schweiz kommt man immer noch ziemlich leicht an Munition. Das gilt auch für Waffen generell immer noch. Die Kantone, auch das haben wir gehört, überprüfen zwar neu die Käufer, erste Erfahrungen zeigen aber, dass sie selten Nein sagen zu einem Waffenkauf. In Kanton Luzern zum Beispiel war das nur gerade in etwas mehr als jedem 20. Fall bisher der Fall.
So viel zum Status quo. Stand jetzt, wenn wir nach vorne schauen, wenn wir auf diese Initiative schauen, dann verlangt die eine Verschärfung des Waffenrechts. Was würde denn da ändern?
Ja, grundsätzlich würde die heutige Philosophie auf den Kopf gestellt. Heute sind Waffen grundsätzlich erlaubt, mit Ausnahmen. Mit der Initiative werden sie grundsätzlich verboten und Sammler, Sportschützen oder Jäger müssen Ausnahmen beantragen. Die Initiative verlangt auch eine nationale Waffendatenbank. Nur das ist kaum relevant. Die Kantone sind bereits dabei, ihre Daten zu verknüpfen.
Kern dieser Initiative ist es ja, dass die Armeewaffen ins Zeughaus gehören, dorthin müssen. Was hat das für Folgen für die Armee? Was hätte das für Folgen für die Armee?
Ja, es würde die Armee und vor allem alle aktiven Soldaten betreffen. Die Soldaten müssten vor jedem WK, vor jedem obligatorischen Schießen, die Waffe im Zeughaus abholen und danach wieder zurückbringen. Und für die Armee wäre das ein organisatorischer Aufwand. Es würde rund 14 Millionen Franken pro Jahr zusätzlich kosten. Das ist nicht viel im Vergleich zum ganzen Armeebudget und doch könnte das eine Diskussion in Gang bringen, ob es das Obligatorische überhaupt noch braucht. Der militärische Nutzen des Obligatorischen, der ist umstritten.
Die Initianten stellen bei ihren Argumenten ins Zentrum, ihre Vorlage würde Leben retten, weniger Waffen, weniger Gewalttaten und Suizide. Aber ist das wirklich so einfach?
Es lässt sich nicht einfach beweisen, aber die meisten Forscher, die hier tätig sind, sagen, ja, es helfe, wenn weniger Waffen im Umlauf seien. Die Kernfrage lautet ja, greifen Menschen, die sich umbringen wollen oder auch Gewalttäter, halt einfach zu anderen Mitteln, wenn sie keine Schusswaffe haben. Und hier zeigen Studien, dass es vor allem bei Kurzschlusshandlungen sehr wohl eine Rolle spielt, ob eine Waffe unmittelbar greifbar ist. Die Studien zeigen, dass vor allem manche Suizide sich verhindern ließen, wenn es weniger Waffen gäbe. Und übrigens selbst der Bundesrat, der ja gegen die Waffenschutzinitiative ist, anerkennt diese Forschungsresultate.
Das heißt, diesen Zusammenhang können die Gegner eigentlich nicht ausblenden. Was halten Sie denn entgegen?
Ja, nur wenige Gegner stellen diese Studien in Frage. Die Gegner, die argumentieren grundsätzlich auf einer anderen Ebene. Sie sagen, es sei auch heute noch militärisch wichtig, dass ein Soldat seine persönliche, für sich justierte Waffe zu Hause habe, sich verantwortlich fühle, auch für die Waffe. Und die Gegner stellen auch einen größeren Zusammenhang her. Sie sagen, es sei ein Zeichen des Vertrauens, der Freiheit, dass die Schweiz ihren Bürgern die Waffe anvertraue. Also ein Argument, das auf die staatsbürgerliche Ebene das Heimatgefühl auch anspielt.
Und wenn wir bei den Gegnern sind, die sind ja im Moment sehr präsent mit ihren Plakaten, unter anderem mit einem mit einer düsteren Gestalt mit Pistole und sie warnen da vor einem Waffenmonopol für Verbrecher. Ein Waffenmonopol für Verbrecher, das ist offenbar ein neues Argument bei diesem nicht ganz neuen Thema.
Ja, das sehe ich auch so. Es ist ein Argument, das im Klischee eigentlich amerikanisch ist. Die Botschaft lautet ja letzten Endes dieses Plakates, wir, die unbescholtenen Bürger, brauchen Waffen, um uns zu Hause gegen Kriminelle zu verteidigen, denn die kommen immer eine Waffe. Die Armeewaffe, also zum Eigenschutz, als politisches Argument für das Sturmgewehr zu Hause ist das neu und es lädt diesen Abstimmungskampf noch weiter auf. Beide Seiten versuchen, Emotionen zu wecken. Auch die Befürworter der Waffenschutzinitiative, ihr Plakat zeigt ja ziemlich drastisch auch einen Teddybären mit Schusswunde.
Heute in einem Monat stimmen wir darüber ab. Das waren Informationen und Einschätzungen von Inlandredaktor Dominik Meyer. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Simon Fatzer. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen sendet Schweizer Radio DRS auch rund um die Uhr auf DRS4 News und im Internet unter drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.